Hallo und herzlich willkommen miteinander zu einer neuen Folge von unserem Podcast «Sonderbar und anderswo». Wir haben heute wieder einen Gast und wir, das sind Silvia, auf mir am Tisch hockt. Sie ist Kinesiologin.
Hallo miteinander.
Ich bin Martina, schulische Heilpädagogin und wir haben heute den Gast, den Marco, bei uns.
Ja, hallo zusammen, ja. Ich bin der Marco, ich bin 28 und ich bin seit fast fünf Jahren im Rollstuhl durch einen Berg umfallen.
Genau. Der Marco und ich haben eine gemeinsame Kollegin und haben uns so privat schon zweimal getroffen und wir haben das Gefühl gehabt, du passest perfekt da in unseren Podcast und danke vielmals, dass du dir die Zeit genommen hast und dich bereit erklärt hast, da mit uns ein Gespräch zu führen.
Ja, kein Problem, ja.
In unserem Podcast, da reden wir ja immer, Silvia, gell, so ein bisschen, was ist eigentlich normal? Auf unserer Homepage haben wir geschrieben, Vielfalt der Normalität.
Genau.
Sind wir noch gescheit gewesen, als wir das aufgeschrieben haben?
Ja. Hast du das erfunden?
Ich glaube schon. Und wir haben schon mehrmals gemerkt, dass Silvia und ich in unserem Denken und Handeln nicht immer so ganz normal sind oder was wir als normal betitelt und dass wir das eigentlich auch ganz toll finden, dass wir nicht überall so in die Normen hineinpassen. Marco, du hast schon gesagt, du sitzt im Rollstuhl, aber auch für dich die Frage, was würdest du sagen, würdest du dich als normal betiteln?
Ja, das Normal kann man verschiedene Arten anschauen, ja. Irgendwie fühle ich mich im Kopf zum Beispiel schon normal, aber wenn ich durch den Alltag gehe, gibt es halt viele Situationen, wo ich mich schon nicht ganz normal fühlen, halt, weil es vieles mehr Zeit braucht und weil es halt schon ja, Hindernisse gibt so im Alltag. Ja,
ja und über diese Hindernisse werden wir heute ein bisschen reden. Es nimmt uns vor allem auch Wunder, du studierst mit deinem Studium, wie du dort umgehst. Und ich würde aber gerne gerade das Wort der Silvia weitergeben.
Ja, genau. Ja, von mir nur ganz offiziell. Hallo miteinander. Du hast schon angedeutet, Marco, dass du einen Unfall gehabt hast. Das Schicksal hat es so gewählt, dass du jetzt im Rollstuhl bist. Wie ist es dazu gekommen?
Ja, ich war halt schon von Kind auf durch Skifahren immer viel in den Bergen gewesen. Und das hat sich halt weiterentwickelt, dass wir halt auf Skitouren sind und halt ja, viel in den Bergen gewesen sind. Und eines Tages hat sich halt auf einer Tour leider ein Fels gelöst und dann bin ich abgestürzt und dann halt das Notwil wieder verwacht, ja.
Wie war der Moment, wo du verwacht bist?
Ja, in dem Moment habe ich gar nicht gecheckt, was los ist, weil also zum einen bist du ja voll pumpt mit Medikament und du verwachst ein bisschen mal aus dem Koma, kommst aber nicht wirklich mit, ob du jetzt irgendwie in einem Spitalzimmer bist. Je nachdem, wenn du noch intubiert bist, dann sich auch nur kurz wecken, um zu schauen, halt, wie du reagierst, halt, ob halt, ja, wie du geistig noch parat bist, aber nachher ja, lässt dich wieder schlafen, blöd gesagt. So war es so ein fließender Übergang, bis ich eigentlich wirklich gemerkt habe, was eigentlich los ist.
Ja, und gell, was ich auch vorgängig gesagt habe, was war, das war. Die Geschichte hast du sicher schon mega oft erzählt, was mich einfach an Wunder nimmt. Wie ist es jetzt und wie sieht die Zukunft aus? Und darum haben wir uns auch so gesagt, dass wir die Frage in die Richtung stellen, oder? Dass wir wie sagen, hey, es ist jetzt und wie sieht es in die Zukunft aus? Da nimmt es uns vor allem ein Wunder, du hast schon vor deinem Unfall studiert und Nach dem Unfall hast du das Studium wieder aufgenommen. Willst du nur gerade kurz sagen, was du studiert hast oder was du jetzt studierst?
Ja, ich habe zuvor beim Tech habe ich Maschinenbau studiert. Ich hatte dort eigentlich schon ein bisschen über die Hälfte vom Bachelor. Und das wollte ich dann auch nach der Reha möglichst gleich wieder aufnehmen und weitermachen, weil das passt eigentlich schon noch ein bisschen zu mir. Also war eigentlich schon das Richtige gewesen und das hat auch gut geklappt, das weiterzumachen.
Wie lange hast du denn Pause gemacht?
Also ich bin ungefähr ein Jahr wirklich noch zu viel in der Reha gewesen. Nachher habe ich eine weitere Gliederungsmassnahme angefangen. Dort habe ich nachher, nach einem halben Jahr, wieder langsam an der Hochschule angefangen, auch mit einem Modul. Und der Unterbruch war dann gesamthaft anderthalb Jahre gewesen. Aber ich habe den nicht gerade wieder nach anderthalb Jahren voll studiert. Das ist, also es waren zwei Nachmittage, als ich dann wieder in die Schule gegangen bin. Aber mal so ein bisschen zum Schauen, wie es läuft und ja, ob das klappt.
Und wie ist es gelaufen?
Ja, im Nachhinein ist es eigentlich sehr gut gegangen. Also man hätte eigentlich auch können, schon ein bisschen mit mehr Modulen anfangen, aber es kommt natürlich auch ein bisschen darauf ab, ob du wieder retour in eine Schule gehst oder was für eine Schule du machst. Aber wahrscheinlich hat man halt ein bisschen frecher sein, weil so in dem Setting, wie bei uns das Studium aufgebaut ist, hat man sich jetzt auch können für eine Prüfung wieder abmelden, wenn es zu viel gewesen wäre. Aber im Allgemeinen hat das schon gestimmt, wieder möglichst gleich anfangen.
Und was würdest du sagen, ist für dich jetzt herausfordernder wieder vor?
Also jetzt in Bezug auf das Studium ist einfach, dass ich halt selber gemerkt habe, dass ich halt schnell müde werde. Also wenn ich zum Beispiel am Morgen und am Nachmittag ein Modul habe, dann habe ich dann am Nachmittag wirklich Mühe, dass ich also eigentlich fast könnte einschlafen, je nachdem. Das ist so ein bisschen die grösste Einschränkung. Darum studiere ich auch nur Teilzeit. Vielleicht ein volles Pensum, aber einfach wirklich zu viel.
Also ist eigentlich Konzentration eine grössere Einschränkung jetzt für dein Studium als der Rollstuhl?
Ja, jetzt also rein vom Inhalt her und so definitiv, ja. Im Rollstuhl ist mehr das Problem, ob ich morgen nachher mache, zeitlich. Aber nachher, ja, ist einfach wie wenn der ganze Tag gefühlt ist mit Schule wie früher, ist mir das einfach, ja, ja halt wirklich als Konzentration nachgeladen und ich eigentlich fast das Schläfchen bräuchte am Nachmittag.
Also, ja. Das bräuchte ich manchmal schon.
Ja. Vielleicht denkt das geht in diesem Fall auch so.
Ja. Ja.
Und sie das Nachmittagstief.
Aber ja, ich kann mir vorstellen, dass das schon auch noch zum Teil frustrierend sein kann, wenn du wie dich magst erinnern, was du früher mega machen im Studium, im Vergleich zu jetzt. Jetzt geht es auf Konzentration angeschaut.
Ja, ja, früher sind wir den ganzen Tag in der Schule, manchmal am Abend sogar ein Modul besucht. Wenn es unter der Woche geschneit hat, haben wir sogar mit Kollegen noch ein Abendscheitürchen gemacht, um den Schnee zu geniessen. Am Wochenende einfach, am Morgen, als es dunkel war, bis abends dunkel war fort in den Bergen. Ja, und jetzt längt es mir eigentlich, wenn ich einen halben Tag Vorlesung habe, schon eher. Gut, manchmal ist es noch speziell. Manchmal bin ich am Nachmittag sehr müde. Aber bis am Abend möchte ich eigentlich wieder relativ gut.
Dass du wieder mit einfach so eine Erholungszeit brauchst.
Ja, ich so eine Pause zwischendrin, ja. Aber ja.
Und was hat sich denn so, außer dass du es reduziert hast, was hat sich sonst jetzt verändert, so in deinem Studienalltag?
Ja, was jetzt halt ist, ich müsste jetzt eigentlich auf Zürich in die Schule für den Master. Aber die Lektionen werden alle online übertragen. Aber ich mag einfach zeitlich, es reicht mir nicht auf Zürich. Und auch der Weg, das wäre wirklich, da bin ich schon müde, wenn ich in Zürich bin. Darum hocke ich halt bei den Vorlesungen nur daheim vor dem PC. Da fehlt halt vielleicht der Kontakt, der Austausch mit den Mitstudierenden. Und halt für die Prüfungen habe ich halt einen Nachteilsausgleich.
Mhm. Über den Nachteilsausgleich werden wir dann nachher noch ein bisschen reden. Das interessiert mich nämlich besonders. Was mich noch wundern nimmt, du hast zwar im Vorgespräch schon erklärt, aber ich konnte es mir leider nicht merken. Möchtest du noch mal sagen, was du genau studierst im Master?
Ja, also ich habe den Bachelor abgeschlossen in Maschinentechnik. Und jetzt im Master mache ich auch Maschinentechnik. Aber dort muss man noch eine Vertiefung wählen. Und ganz grob gesagt mache ich auch so Strukturanalyse. Ja, das kann sein, ob es Bauteile, ob das bricht oder bei welchen Schwingungen, was da die Eigenfrequenzen sind. Das kann alles so Sachen sein, ja. Oder ein Kollege hat sogar als Beispiel seine Masterarbeit ein Berechnungsmodell gemacht für Stöckchen, dass der Odermatt Marco so schnell Ski hat. So Sachen sind auch möglich, ja.
Wir haben es eben auch vorher gesagt, geschätzte Zuhörerinnen und Zuhörer, dass das kein Studium für Martina und mich wäre, weil es sich jetzt fest ums Rechnen gehen und zahlenlastig ist. Aber es ist gut, es ist wieder Marco, der das interessiert. Und wir ja irgendwo im Alltag sicher von dem profitieren.
Wir sind oder? Mega froh wahrscheinlich, ja. Mich würde es wundern, jetzt die Vertiefungsrichtung. Hast du das Gefühl, also ist das etwas, was du vorher schon dich für das entschieden hast? Oder hat sich das jetzt geändert nach dem Unfall?
Also wenn ich ganz zurückdenke, hat sich wahrscheinlich ein bisschen fließend entwickelt, weil es ist sicher schon immer ein bisschen die Vorstellung gewesen, wie ich mich eigentlich einen Maschinenbauingenieur vorstelle. Das war für mich schon immer einer gewesen, der halt das, was er konstruiert, auch berechnet, ob das verhebt. Aber eigentlich auch während dem Bachelorstudium, da kommst du erst so ein bisschen gegen Schluss wirklich mit, über wie das wirklich funktioniert. Du lernst viele Methoden, um einfache Sachen zu berechnen. Aber wie eine komplexere Struktur zu berechnen, ja, da gibt es vielleicht Ende des Studiums ein, zwei Module, die du das ein bisschen kennenlernst. Aber das hat sich eigentlich bestätigt, dass ich das gerne machen würde. Ja. Gut, die Module habe ich eigentlich erst nach dem Unfall besucht.
Mhm.
Aber als ich in diesem Modul war, hat mir das eigentlich schon noch gefallen. Ja.
Also ist eigentlich nicht müssen, aufgrund von deinem Unfall deine Studie ein bisschen anpassen oder das, was dich interessiert, sondern es ist wirklich eigentlich das, was dich interessiert und was du schon von Anfang an gerne gemacht hast.
Ja, das stimmt, ja. Es ist eigentlich auch noch gäbig jetzt für mich im Rollstuhl, das sind alles Arbeit am PC. Es gibt auch Kollegen, die interessante Sachen, die sind zum Beispiel im Energiebereich, mit Wärmepumpen. Aber die haben wir natürlich auch zum Teil im Labor und so. So Sachen wären für mich schwieriger. Von daher ist die Vertiefung eigentlich, ja, eigentlich optimal, ja.
Passt ganz gut.
Ja.
Wie gehen deine Mitstudenten und Studentinnen und Dozenten und Dozentinnen mit dir, sage ich mal so, um? Wie erlebst du das?
Eigentlich mega positiv. Also ich hatte schon das Gefühl, dass ich mich an der Hochschule fast am normalsten fühle. Weil das läuft alles relativ unkompliziert. Irgendwie, wenn man die Prüfungssituationen lösen soll. Die Diskussionen sind eigentlich immer relativ schnell erledigt gewesen. Oder sogar von der Hochschule selber schon vieles organisiert worden und ich selber gar nicht gross darum kämpfen musste.
Und gibt es sonst gleich noch etwas, weißt, was du dir von Seiten Schule würdest wünschen?
Ja, es gibt halt schon viele Schwierigkeiten. Ich hatte jetzt vielleicht ein bisschen Glück gehabt bei mir. Bei mir war halt die Hochschule schon relativ rollstuhlgängig. Ich hatte auch ein bisschen Unterstützung von Notwil mit dem Paarwerk, wenn es darum ging, auch zwischen Anteilsausgleich auszufüllen und einzureichen. Aber es gibt da schon noch, es gab Spenden, die haben da relativ Mühe und komplizierte Gespräche mit den Schulen. Obwohl das eigentlich von der vom Gesetz her eigentlich geregelt sein sollte.
Ja, genau. Vielleicht noch als Erklärung, ein Nachteilsausgleich oder NTA, wie man den vielleicht kennt, ist ein Ausgleich, der für Menschen, die eine Behinderung haben, die nicht mit der Intelligenz zu tun hat, und dass man das ausgleicht, die Nachteile, die durch das entstehen. Also als Beispiel, wenn jemand gar nicht gut sieht, tut man das ausgleichen, dass zum Beispiel die Prüfungen können mündlich gemacht werden, dass das vorgelesen wird. Wenn jemand nicht gut kann, schreiben kann, dass man auch dort darf, zum Beispiel Prüfungen mündlich ablegen. Das geht einfach darum, dass man nicht benachteiligt wird aufgrund eines körperlichen Gebrechen, sage ich einmal, dass man gleich die Möglichkeit hat, Aufgaben oder zu zeigen, was man weiß und was man kann. Und im Kanton Obwalden ist das so. Ich rede jetzt bewusst vom Kanton Obwalden, weil das in der Schweiz kantonal sehr, sehr unterschiedlich gehandhabt wird. Dass das in der Primarschule geht man mit dem schon sehr offen um. Es ist im Kanton Obwalden, dass der schulpsychologische Dienst entscheidet, welche Kinder kommen den NTA über und welche nicht. Also das darf man nicht einfach als Eltern oder als Schule oder als Heilpädagogin entscheiden, sondern es ist der schulpsychologische Dienst. Und die Schule tut aber nachher in Absprache mit den Kindern und mit den Eltern entscheiden, wie sieht der Nachteilsausgleich aus und was braucht das Kind wirklich, damit es die Leistungen hat erbringen und zeigen, was es kann. Und meine Erfahrung ist, dass das in der Primar sehr gut läuft, dass man dort wirklich das langsam kennt und Erfahrungen mit dem gesammelt hat und die Kinder wirklich auch entlasten kann. Und je höher üpfen, dass es aber geht, desto weniger kennt man das und desto weniger Erfahrungen gibt es damit. Also zum Teil gibt es schon Schwierigkeiten in der Oberstufe, wo dann die NTAs nicht mehr wirklich umgesetzt werden oder wo es dann schnell einfach heisst, ja, man kommt ein bisschen mehr Zeit über, was aber oft gar nicht so viel bringt. Und im Gymnasium ist es noch viel seltener, einfach weil dort euch gar keine Heilpädagogen und keine Heilpädagoginnen herum sind, die wissen, wie dass man das umsetzt oder wie dass man das beantragen müsste. Und darum hat mich das eigentlich umso mehr gefreut, dass du in unserem Vorgespräch gesagt hast, dass das bei dir alles sehr unkompliziert gegangen ist mit dem NTA. Kannst du dich noch mal erzählen, wie das abgelaufen ist, dass du da zu deinem Nachteilsausgleich gekommen bist?
Ja, also ich habe schon mehrmals einen müssen abklären. Der erste war, für noch das Bachelorstudium fertig zu machen. Da hatte ich halt viel Hilfe von der Parawerk. Das ist so ein bisschen die Eingliederungsabteilung, das nicht viel. Dort habe ich einen Berufscoach, der mir da geholfen hat. Aber bei der Hochschule Luzern gibt es eigentlich jemanden, der beauftragt ist für barrierefreies Studieren. Dort findet man ein Formular und Ansprechperson, wo man sich da anmelden muss. Die hatte halt ja, von Notwil die Unterstützung gehabt, da mit dem Arztzeugnis und den Nachteilsausgleich auszufüllen, hatte ich eigentlich gehabt. Nachher ein bisschen die lustigere Geschichte ist eigentlich für den Master nachher. Ich habe eigentlich gewusst, dass die Schule in Zürich ist, aber auf Zürich mag ich am Morgen nicht nachher und auch, ja, der Weg ist auch ein bisschen zu weit, da bin ich schon müde, wenn ich dort bin. Und dann bin ich mal an einem Info-Event und dann halt der Studiengangleiter gefragt, wie das wäre, ob wir vielleicht eine Lösung finden können. Und eigentlich haben wir in diesem Gespräch schon abgemacht, dass ich dann Prüfungen einfach zeitgleich mit einem Nachteilsausgleich das Horbdorf schreiben zum Beispiel. Und dann war das eigentlich schon fast geregelt gewesen, bevor ich mich da angemeldet habe.
Also hast du den NTA vor dem Studienplatz gehabt, fast?
Ja, also offiziell nicht, aber ja. Eigentlich schon schier.
Zum Sagsicher, ja.
Ja, ich finde das wirklich mega schön, um zu sehen, dass das auf dieser Stufe auch funktioniert und dass man da länger sie mehr den Zugang wirklich für alle öffnet. Was heisst jetzt für dich ein NTA? Vorher hast du schon gesagt, ein bisschen mehr Zeit, aber das ist ja nicht alles, was das beinhaltet.
Nein, bei mir sind es mehrere Sachen und auch je nach Prüfung vielleicht nicht ganz gleich. Also das eine ist mal ein bisschen mehr Zeit und das andere ist, dass ich zwischendurch eine Pause zu gut habe. Und jetzt, zum Beispiel in der letzten Prüfungsphase, konnte ich gewisse Prüfungen einfach digital lösen. Also ich habe zum Beispiel ein Tablet geschrieben, weil meine Finger sind eingeschränkt und auf Papier schreiben ist für mich mühsam. Also wegen Widerstand ist relativ schwierig. Oder andere Prüfungen, die halt auf Papier gelöst worden müssen, habe ich eigentlich mal jemanden, den ich das diktieren konnte. Und diese Person hat dann für mich geschrieben.
Und hast du jetzt so das Gefühl, so ganz grundsätzlich gesagt, dass dein körperlicher Nachteil, den du hast, dass der so durch das ausgeglichen wird?
Ja, das ist halt schwierig zu sagen, ob das wie fair und so das ausgeglichen ist. Man weiss halt auch nicht ganz genau, wie jede Prüfung ist. Gewisse Prüfungen waren vielleicht ein bisschen viel Zeit, aber andere Prüfungen hat das eigentlich sehr gut gepasst. Ja.
Ja, das ist immer so ein bisschen das Thema, gell? Mit was ist fair und was ist nicht fair. Und ich glaube, man findet da wie nicht eine einheitliche Lösung, aber ich finde es wirklich toll, dass das so einfach funktioniert. Ich habe einfach euch schon gehört, oder ich weiss, dass bei so technischen Studiengängen das oft viel einfacher scheint und ein bisschen lockerer gehandhabt wird als so im sozialen Bereich.
Ja, das habe ich also selber halt auch schon die Erfahrung, dass es bei mir relativ einfach gegangen ist. Und zum Beispiel einer Kollegin, die Sozialpädagogin macht, ist das alles immer ein bisschen komplizierter. Ich weiss halt nicht, bei mir sind halt alle Dozenten im technischen Bereich, die sind lange Jahre Ingenieure gewesen und die sind halt immer um Lösungen suchen. Vielleicht im sozialen Bereich viel ein bisschen mehr Gedanken gemacht wird, wie wenn wir jetzt das lösen, dass es für alle fair ist, oder? Sind die da vielleicht ein bisschen mehr Ahnung, wie das...
Ja, aber es stimmt schon. Also der Ingenieur, der einfach ein Problem hat und die Lösung muss haben. Wo das einfach irgendwie unkompliziert versucht zu machen.
Ja, es hat jetzt für mich auch eingelichtet und so kompliziert, würde ich jetzt schon sagen, dass das so zu sozialen Berufen passt.
Aber da habe ich mitgedacht, ich bin jetzt nicht so verwandt mit dem Nachteilsausgleich. Aber ist das so wertend, weißt du, technisch oder sozial? Aber eigentlich sollte ja da wie die Regeln für alle gleich sein.
Es sollte eigentlich die Regeln für alle gleich sein. Es sollte auch, eben, wie ich vorher gesagt habe, auf der Primar funktioniert es, aber es sollte eigentlich auf allen Stufen funktionieren. es ist auch gesetzlich verankert, also es muss eigentlich funktionieren, aber es ist einfach, dass die Umsetzung nicht überall gleich gehandhabt wird. Und ich glaube, es hat ganz viel auch mit politischen Themen zu tun, weil man redet viel vom NTA im Zusammenhang mit einem ADHS. Und dort scheiden sich ein bisschen die Geister, mhm. was dort wirklich hilft und nützlich ist. Und auch so mit der Diagnose, ob man das wirklich braucht oder nicht.
Und das sind halt auch jetzt die Situation von Marco. Du kannst es wie nicht irgendwie skalieren und sagen, das ist so schlimm und das ist noch schlimmer und dann bräuchte jetzt das und dann bräuchte das. Es ist jeder Fall individuell, es ist keiner gleich. Also kann ich mir vorstellen, macht es das ja auch noch schwierig, dass man nicht einfach kann, sagen kann, ja, okay, du hast das, dann kommst du genau mehr Zeit über oder wie auch immer, oder?
Ja, und es sind halt auch viele andere Sachen. Es ist nicht nur, dass ich Mühe habe mitschreiben, du bist vielleicht auch schneller müde, das hat vielleicht ein anderer etwas mehr Mühe oder hat da gar kein Problem. Und so Sachen stehen halt in der Diagnose nicht drin. Mhm. Ja.
Ja, genau, das sind so Sachen, ich glaube, eben, wo du wie musst mit dem Gespräch und eine Ansprechperson haben, die dich ernst nimmt und mit dir das so ja. bespricht. Ich glaube, das ist ganz wichtig, dass du dort sicher eigene Initiative hast, oder sagst, hey, ich brauche das, ich wirklich sagst, was du brauchst. Ja.
Und auch die Unterstützung. Also ich denke, du bist jetzt sehr gut beraten gewesen durch Notwil, die dich dort unterstützt hat.
Nein, das ist sicher so. Das ist ein grosser Vorteil, wenn du halt durch Querschnitt auf Notwil kommst. Also in dieser Wiedereingliederungsmassnahme sind andere Leute, aber viele, die das Notwil die Reha gemacht haben. Und da ist halt einfach die Unterstützung mit Abklärungen und hast halt die Unterstützung, wenn es wirklich in Extremfällen auch rechtlich hättest da. Die Unterstützung von Anwälten. Mhm. Also habe ich jetzt im Sachen Altersausgleich noch nie gehört, aber in Sachen von IV gesucht zum Beispiel, was sehr häufig der Fall ist, wo du halt einfach ja, in allen Bereichen ein bisschen gut unterstützt wirst.
Und ich glaube, das ist manchmal auch ein Problem vielleicht an den Schulen im Hinblick auf Professionalität, oder wenn man sagt, es hat Lehrermangel, es hat auch einen grossen Mangel an ausgebildeten schulischen Heilpädagogen und schulischen Heilpädagoginnen. Und das ist wirklich gerade einer von diesen Punkten, die ich finde, wo der Unterschied schon macht, wenn man das studiert hat und weiss, wo man nachfragen kann und was es das braucht, im Vergleich zu, wenn das halt einfach jemand dann den Job macht, wo nicht weiss, was das genau bedeutet und was es genau heisst.
Ja, und dass man eben wie gar nicht mehr Ressourcen hat, ja, jemand für das einzustellen, bestenfalls, oder wo wirklich mit dem vertraut ist. Jetzt haben wir viel eben über die Situation jetzt geredet, wo du drin bist, Marco. Was mich noch wundernimmt, was deine Zukunftspläne sind?
Ja, ein grosses Ziel ist halt sicher, das Studium abschließen, aber das geht noch 2 Jahre. Nachher gibt es halt wieder frische Schwierigkeiten, wie zum Beispiel Job zu finden, hat auch das ein oder andere Hindernis. Und zum Beispiel eben das 100% Pensum ist halt einfach nicht mehr realistisch. Da muss man halt den Arbeitgeber neben einem interessanten Job bei einen finden, der dazu bereit ist und der halt auch rollstuhlgängig ist. Wobei das häufige, ja, technische Berufe sind halt häufig Bürogebäude oder haben auch Werkstätten und so. Das sind halt häufig Gebäude, die eigentlich relativ gut rollstuhlgängig sind, weil ja, die einfach Lift brauchen, das ist einfach aus anderen Gründen. Habe ich vielleicht eher nicht am Glück, aber das sehen wir dann noch.
Also du denkst gar noch nicht so weit, also, wenn ich das so sagen kann, einfach mal das Studium abschließen und arbeiten?
Ja, ich schaue ab und zu schon um, was für Jobs ausgeschrieben sind. Oder ich habe schon Gespräche mit HR-Leuten. Da merke man auch ein bisschen, je nach Firma sind die ein bisschen offener oder ein bisschen verschlossener wegen Teilzeit zu arbeiten. Aber das würde man da müssen individuell schauen. Und ich denke, nein, die Situation ist auch nicht ganz die gleiche. Ob jetzt jemand im Rollstuhl 50-60% arbeiten will oder ob jetzt irgendjemand auf das Pensum reduzieren will, ist ja schon nicht ganz das Gleiche.
Genau, wenn man so wie die Situation dahinter versteht oder den Grund, warum du einfach Teilzeit arbeiten willst, ist schon mal etwas anderes. Ja.
Aber hast, ach, ich finde es mega spannend, was du sagst. Du hast eigentlich wie das Gefühl, dass Teilzeit könnte ein grösseres Hindernis sein als der Rollstuhl, jetzt für einen Beruf?
Ja, also jetzt bei mir bin ich eigentlich ziemlich überzogen sogar, ja, weil es ist halt, ja, technische Berufe, es kommt schon immer länger mehr, als man reduziert arbeitet. Aber dort ist halt schon noch so ein bisschen mehr der Trend, dass einfach, es wird 100% geschafft, oder? Irgendwie, ja, in ein Ingenieurbüro gehst, mittlerweile ist es vielleicht schon länger mehr ein bisschen der Trend, dass viele reduzieren. Aber bis vor ein paar Jahren hat da wahrscheinlich selten einer weniger als 80% geschafft, wo in anderen Berufen halt eher das schon ein bisschen, vielleicht auch ein bisschen durchs Mami sein, halt mehr so Teilzeitstellen geht.
Ich würde sagen, du überlegst natürlich sehr Männerdomänen, wo, oder ein grosser Teil oder der grösste ja. Teil sind Männer, die dort arbeiten, dass man es von dem her nicht so kennt. Aber also, ja. Jetzt von meinem Verständnis her müsste das ja eigentlich schon möglich sein, dass man in solchen Berufen Teilzeit arbeiten kann.
Also ja, rein von der Möglichkeit her sicher. Was halt ist, für eine kleine Firma rendiert halt ein 100% Angestellter mehr als 52% angestellt sind. Weil es entstehen ja auch Kosten mit Arbeitsplatz und hindurch all die Abrechnungen und so. Aber eigentlich, rein von den Möglichkeiten her, sollte das eigentlich kein Problem sein.
Ja, ich stelle Ihnen jetzt ein, gerade bei jedem Beruf, das ist gang und gäbe, dass man Teilzeit schafft. Und ich kenne schon auch Frauen, die auf dem Bui gearbeitet haben, wirklich auf dem, ja, draussen auf der Bui-Stelle, und dann sind sie Mami geworden und sie hatten extreme Mühe gehabt, bis unmöglich, dass sie einen Tag wieder auf dem Bui arbeiten.
Ja, und man kennt das einfach irgendwie gar nicht.
Ich glaube,
ja.
Das ist, man kennt es nicht, weil, gut, vielleicht braucht es einfach ein bisschen mehr Planung vom Arbeitgeber, wenn er weiss, hey, ich habe an diesem Tag etwas mehr. Aber ich glaube, es ist mehr, dass man es nicht kennt. Und eben halt so ein bisschen das, ja, die meisten Frauen dienten halt daheim sein und die Kinderbetreuung übernehmen. Das ist jetzt auch im Wandel. Und es gibt aber auch immer mehr Frauen, die sich für technische Berufe interessieren. Also kann ich mir schon vorstellen, dass da so ein bisschen ein Wandel passiert, ja.
Ja, also jetzt sicher schon, dass sich extrem gewandelt, aber bis das ein bisschen zur Normalität wird oder ausgeglichen ist, geht das natürlich eine Ewigkeit.
Das ist einfach noch ein bisschen eine Hürde, aber wir haben ja vorher gehört, Ingenieure sind ja lösungsorientiert, ja. Oder?
Ja, das ist so. Ja.
Was würdest du so ganz allgemein sagen, so von der Gesellschaft, wenn du unterwegs bist, draussen mit dem Rollstuhl, so im Anbetracht auf die Inklusion, wie funktioniert das so in der Schweiz? Grosses Thema, ja. Musst nicht so lange antworten.
Nein, also ich selber habe die vielen Situationen relativ gut erlebt, dass eigentlich schon vieles gut klappt, aber es gibt natürlich auch viele Situationen, aber es sind jetzt eher Geschichten, die ich von anderen Leuten gehört habe, wo schon noch nicht alles so bereit ist. Ja.
Wir haben das auch schon diskutiert, gell? Wie viel Hilfe wünschen sich Menschen im Rollstuhl von der Gesellschaft, eben im Alltag, wenn man uns begegnet. Und da hast du auch so ein bisschen etwas dazu sagen können, oder kannst du etwas dazu sagen?
Ja, also eigentlich gibt es höchst selten eine Situation, in der ich wirklich Hilfe bräuchte. Lustig ist, die meiste Situation, in der ich um Hilfe gefragt werde, ist, wenn ich am Auto steigen bin. Aber eigentlich jemand, der selbstständig Auto fährt, ist ja schon x-mal und ausgestiegen. Da bräuchte es dort vielleicht nicht unbedingt die Fragen, aber wenn es natürlich irgendwie der Sack Einkaufsverboten fliegt, wäre das zum Beispiel eine offensichtlichere Situation.
Und gut, vielleicht ist einfach das Bedürfnis da von den Menschen, dass sie etwas helfen wollen, dass sie etwas Gutes tun wollen. Darum halt einfach solche Punkte eher wahrgenommen werden, oder könnte vielleicht mehr Hilfe brauchen.
Oder was ich mir jetzt gerade überlegt habe, ich nehme an, das braucht ja wahrscheinlich ein bisschen Zeit, bis du da eingestiegen bist und den Rollstuhl versorgt hast und so. Und ich denke einfach, viele Menschen sind nicht so geduldig oder haben das Gefühl, wenn ich jetzt da schnell helfe, dann geht es ein bisschen schneller.
Ja, das mit der Geduld wäre ja noch ein grosses Thema. Die steigt sehr im Rollstuhl zwangshalber. Ja. Aber es stimmt schon, natürlich jemand, der zu Fuß unterwegs ist, tut schnell die Türen auf und hockt schon drinnen. Und der fährt ab, wenn ich noch nicht einmal meine Rampe rausgelassen habe. Das stimmt vielleicht schon ein bisschen, ja.
Nur eine letzte Frage, ausser du hast noch etwas, Martina. Was willst du sonst noch sagen? Oder was hast du noch nicht gesagt, was dir auf dem Herzen liegt, Marco?
Ja, vielleicht ein bisschen, wie man uns begegnet. Ich selber habe zum Glück noch nicht so viele schlechte Erfahrungen gemacht. Aber so ein kleines Geschichtchen, eine Kollegin, die hat mal im Telefongespräch müssen sagen, mit dem Gespräch, aus einem Grund, dass sie im Rollstuhl sind, dann hat die Person anfangen langsamer reden. Und so Sachen sind natürlich schon nicht angenehm. Dass man einfach da ein bisschen, ja, halt diesen Leuten begegnet. Wie, ja, wir hatten am Anfang das Thema mit normal. Im Kopf aber sind die meisten aber schon noch normal.
Und ich glaube, so wie ich jetzt das von dir kenne, normal begegnen oder einfach auf Eigenhöhe, in dem Sinn, kann man es ja nicht wortwörtlich sagen, aber einfach, ja,
nur, gleichwertig.
Ja, gleichwertig. Mhm. Und dass ihr, die halt im Rollstuhl sind oder eine Einschränkung habt, euch dann schon meldet, wenn ihr Unterstützung braucht, oder?
Ja, genau, ja.
Also, kann man so sagen, ja.
Ja, das ist ja so.
Hey, danke vielmals für das spannende Gespräch.
Ja, danke euch vielmals. Ich habe es mega inspirierend gefunden, mit dir zu reden und wie du das alles meisterst. Und ich wünsche dir viel, ja, Glück nicht, oder viel Energie für dein weiteres Studium.
Danke vielmals.
Ja, hat mich sehr gefreut, Marco. Herzlichen Dank und alles Gute.
Merci.
Ciao.
Tschüss zusammen.